Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute geht es um das Thema Familie, Dienst am Herrn oder selbstverständliche Pflicht. Ich habe mich gefragt, ist das, was wir in unserer Familie tun, ist das eigentlich, dienen wir damit schon dem Herrn oder verlangt der Herr von uns eigentlich mehr als das? Und darum soll es in dieser Folge gehen. Und wie du siehst, ich habe einen neuen Hintergrund. Die Bettdecke ist gewichen. Jetzt sitze ich im Wohnzimmer. Ich habe festgestellt, dass ich gar nicht so viel aufbauen muss. Es ist gar nicht so kompliziert. Ich kann mich einfach an meinen normalen Arbeitsplatz setzen. Du siehst jetzt natürlich meine schöne Aussicht nicht, sondern nur das, was hinter mir ist. Aber ich denke, das ist ein etwas angemessenerer Hintergrund für mehr Himmel und für die Videos, die ich auf diesem Kanal machen möchte. Also wenn du den Podcast bisher hörst und du möchtest auch gerne die Videos schauen, dann schau gerne mal vorbei bei YouTube auf meinem Kanal. Mehr Himmel heißt ja auch da. Aber fangen wir direkt an. Ich glaube, diese Folge wird etwas länger, weil das ist doch ein recht umfangreiches Thema, obwohl ich versucht habe, das so kompakt wie möglich zu gestalten. Also in der Bibel ist die Familie natürlich etwas Wichtiges. Die Familie ist Ausdruck göttlichen Segens. Da zitiere ich einmal Psalm 128, Verse 3 bis 6. Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Inneren deines Hauses. Wie Schößlinge von Ölbäumen sind deine Kinder rings um deinen Tisch herum. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Es segne dich der Herr vom Zion her. Du sollst schauen das Glück Jerusalems, alle Tage deines Lebens. Du sollst schauen die Kinder deiner Kinder. Friede über Israel. In Genesis 1 und 2, in den ersten beiden Kapiteln der Bibel, lesen wir, dass Mann und Frau ein Fleisch werden sollen, dass sie sich fortpflanzen sollen und Kinder in Gottes Willen aufziehen sollen. Paulus betont die Rolle der Frau. In Titus 2, Verse 4 bis 5 schreibt er, dass die älteren Frauen, da geht es um die älteren Frauen, damit sie die jungen Frauen dazu anhalten können, ihre Männer und Kinder zu lieben, besonnen zu sein, ehrbar, häuslich, tüchtig und ihren Männern gehorsam, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Also das ist jetzt ziemlich klar und eindeutig, dass die Familie etwas Wichtiges ist und dass man sich um die Familie kümmern soll. Aber jetzt lesen wir dann in den Evangelien von Jesus, was er sagt. Und er sagt eben an vielen Stellen, dass wir unsere Familie hinter uns lassen sollen, dass wir sie aufgeben sollen, um ihm nachzufolgen. Und da lese ich mal drei Stellen vor. Lukas 14, 26. Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Matthäus 10, 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und besonders krass in Markus 10, 29 bis 30. Jesus antwortete, Amen, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser und Brüder, Schwestern und Mütter, Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also wie passt das zusammen? Was soll jetzt für gläubige Christen Priorität sein? Der Dienst am Herrn oder der Dienst an der Familie? Aber schließt sich das auch wirklich aus? Und wenn nicht, wenn es das nicht ausschließt, wie kann dann beides zusammengehen? Wie können wir das verstehen? Zuerst möchte ich einmal beantworten, warum ich überhaupt darüber spreche, warum das eine wichtige Frage ist. Also das Thema ist ja der Dienst am Herrn einerseits und der Dienst an der Familie. Das ist beides wichtig, aber es ist ein bisschen unklar, wie beides gewichtet werden soll. Und die Frage, die dahinter steht, ist die grundsätzliche, sehr wichtige und zentrale Frage, wie sollen wir als wiedergeborene Christen leben? Und um das mal kurz einzuordnen, wenn du noch nicht so lange im Glauben bist und oder du hörst vielleicht sowas das erste Mal, dann ist das ganz wichtig zu verstehen, dass es hier um eine Frage geht, die sich Menschen stellen, die bereits gerettet durch Gnade sind und die neugeboren sind. Also diese Menschen wollen etwas für den Herrn tun. Es ist nicht so, dass sie etwas für den Herrn tun müssen, um gerettet zu werden. Also nach dem Motto, ich tue was Gutes und komme in den Himmel, das ist Unsinn. Das ist ein falsches Verständnis des christlichen Glaubens. So ist das nicht. Sondern es geht um Menschen, die gehorsam sein wollen, die Jesus gehorsam nachfolgen wollen. Es geht nicht um Werkgerechtigkeit. sondern es geht vielmehr um das, was Jakobus sagt. Ich zitiere mal aus 2,17: So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Also das bezieht sich auf Menschen, die bereits in der Gnade sind, die bereits gläubig sind, die gerettet sind und die sich dann fragen, ja, wie lebe ich denn jetzt mein Leben als geretteter, gläubiger Christ? Okay, das als kleine Einordnung vorab. Zuerst einmal möchte ich über den Dienst am Herrn kurz sprechen. Also daran zeigt sich ja dein Glaube. Also wie gesagt, nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass deine Werke dich retten, sondern dass an der Art, wie du dem Herrn dienst, dass sich daran eben dein Glaube zeigt. Und in der Kirche gibt es jemanden, einen Italiener, der hat eine ganz coole Geschichte, wie er zu Gott gekommen ist. Er war in Thailand, das war so, er war so hippie-mäßig drauf, hatte so Dreadlocks und hat gekifft und geraucht und Alkohol getrunken, keine Ahnung. Und der war Maler, also so Anstreicher, aber auch Maler. Ich glaube, er hat hier im belgischen Königshaus tatsächlich die Decken gemalt, also wirklich ganz verrückt. Und dann ist er nach Thailand gefahren und hat in buddhistischen Klöstern gearbeitet, weil er die Technik, die die Mönche dort benutzen, um diese Deckenmalereien zu machen, ganz faszinierend fand. Und er wollte das lernen. Deswegen war er in Thailand. Und dann hat er seine Frau kennengelernt, eine Thai, und die war Christin. Und die hat dann Zeugnis abgelegt, das Evangelium mit ihm geteilt, und er hat sich bekehrt. Hat dann auch von einem auf den anderen Tag seine Haare abgeschnitten und aufgehört zu rauchen. Und ich habe ein Vorher-Nachher-Foto gesehen, das sieht wirklich aus wie eine komplett andere Person. Also total faszinierende Geschichte. Aber warum ich jetzt von dem Mann erzähle, ist, dass er sagt, ja, ich bin halt schon relativ alt gewesen, als mir das passiert ist. Ich glaube, er war da vielleicht knapp 50, vielleicht Ende 40, Anfang 50. Und er hat gesagt, ich will es richtig machen. Ich will es richtig machen. Und das ist ein guter Ansatz, weil auch wir wollen es richtig machen. Wir wollen ja vermeiden, dass wir am Ende unseres Lebens vor Gott stehen und dann hören, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Gesetzlosen. Matthäus 7, 23. Das ist das eine. Dann müssen wir aber auch den Dienst an der Familie ernst nehmen. Und in Zeiten von Feminismus muss man ganz klar sagen, ja, Familie ist auch ein Dienst, das muss ernst genommen werden. Das ist nichts, was man nebenbei macht, als Frau gleichzeitig den Haushalt zu machen, auf Kinder aufzupassen und noch eine Karriere zu machen. Das funktioniert in den meisten Fällen nicht. Und es ist nicht so, dass Frauen, die sich um ihre Kinder kümmern, die zu Hause bleiben, sich um den Haushalt kümmern und so weiter, dass die irgendwie was tun, was nicht lobenswert ist, was nicht ehrenwert ist oder so, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein mehr als Vollzeitjob. Und diese Frauen arbeiten hart und verdienen auf jeden Fall den Respekt der Gesellschaft und auch meiner Meinung nach finanzielle Anerkennung. Und ich möchte auch noch dazu sagen, dass in Zeiten von Kitas und Ganztagsschulen, dass Kindererziehung in biblischer Sicht eigentlich eine Aufgabe ist, die Gott dir gegeben hat. Also dir persönlich, er hat dir diese Kinder, dir und deinem Mann oder dir und deiner Frau, deine Kinder anvertraut und nicht irgendwelchen Erziehern und Erzieherinnen in der Kita oder in der Schule oder im Kindergarten und dem Staat, der dann diese Schule betreibt. Und das vergessen wir ganz häufig. Das sind in allererster Linie die Kinder, die wurden uns anvertraut und nicht jemand anderem. Deswegen, ja, es ist ja heutzutage so, dass viele, gerade Frauen, ihre Karriere wichtiger nehmen als die Erziehung ihrer Kinder und auch die Sorge für ihren Mann und eventuell auch noch für andere Angehörige. Und ich denke, so ganz allgemein kann man sagen, dass das nicht unbedingt der Wille Gottes für unser Leben als Christin ist. Also ich glaube nicht, dass Gott von den meisten Frauen möchte, dass sie sich für Karriere und gegen Familie entscheiden. Ich glaube nicht, dass das so ist. Okay, das haben wir jetzt erstmal beides festgestellt. Wie gewichten wir denn dann den Dienst am Herrn, sein Gebot, unsere Familie im Zweifelsfall zu verlassen, um ihm nachzufolgen? Also wie gewichten wir das im Kontext dieses Auftrags, für die Familie da zu sein? Schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Also der Dienst an der Familie, am Ehepartner, an den Kindern ist wichtig. Das habe ich ja gerade schon gesagt, die Kinder, Deine Kinder sind dir vom Herrn persönlich anvertraut und auch dein Mann oder deine Frau ist dir vom Herrn persönlich anvertraut. Das ist ja nicht jemand, den du zufällig kennengelernt hast, sondern das ist jemand, ja, mit dem du ein Fleisch werden sollst. Und natürlich, ich denke, man kann schon sagen, dass man den Herrn ehrt, indem man gut für seine Familie sorgt, für seine Kinder, für seinen Partner. Die Frage ist jetzt aber, ist der Dienst an der Familie gleichzeitig auch Dienst am Herrn? Und Menschen, die das bejahen, die zitieren dann gerne Kolosser 3, 23, tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn und nicht für Menschen. Da ist aber ein wichtiges Wort drin, nämlich als. Also da steht ja nicht, tut eure Arbeit so, weil sie für den Herrn ist, sondern da steht, tut eure Arbeit gern, als wäre sie für den Herrn. Das heißt nicht, dass sie für den Herrn ist. Und natürlich ist die Haltung wichtig, mit der ich etwas mache. Ich kann für meine Kinder kochen und ich kann das mit totalem Widerwillen und Abneigung machen und es jeden Tag verfluchen. Oder ich kann das mit Liebe und Hinneigung und Dankbarkeit tun, dass ich diese Kinder habe und dass ich das Privileg habe, mich um sie zu kümmern. Und natürlich mit der ersten Haltung, mit diesem Widerwillen, ehre ich kaum Gott, sondern ich ehre ihn, indem ich das mit Liebe, Hingabe und Dankbarkeit tue. Weil ja, er ordnet mein Leben und er befiehlt mir eben, mich gut um meine Kinder zu kümmern. Und damit gehorche ich ihm dann auch. Ich kann mich allerdings nicht rühmen, ein Wort, das Paulus ja so gerne benutzt, ich kann mich nicht rühmen, dass das bereits Dienst am Herrn ist. Also ich koche mit Liebe jeden Tag für meine Kinder, damit diene ich dem Herrn und damit bin ich fertig. Nein, ich glaube, das ist nicht so leicht, sondern es ist eher eine selbstverständliche Verantwortung, die Gott allen Eltern und Ehepartnern auferlegt. Also ich würde sagen, ja, das bedeutet eben, diese Art von Fürsorge ist eine Pflicht, aber seine Pflicht zu tun ist nicht automatisch ein Akt besonderer Frömmigkeit, sondern damit tust du eigentlich nur das, was Gott von dir erwartet und verlangt. Also es gehört zu den Basics. Lies dazu gerne nochmal Epheser 5, 28 und 1. Timotheus 5, 8, da geht es auch um dieses Prinzip von Fürsorge und Pflicht. Was ich außerdem noch zu bedenken geben möchte, ist, dass der Dienst an der Familie ist ja auch etwas, das Nicht-Christen tun. Also du kannst von außen auf andere Familien schauen, die nicht gläubig sind, atheistisch sind oder muslimisch sind oder hinduistisch oder ich weiß nicht, welchen Glauben sie anhängen. Auch dort siehst du Frauen und Männer, die sich liebevoll um ihre Kinder kümmern. Also von außen sieht man nicht, sind das Christen oder sind das keine Christen. Aber es muss ein sichtbarer Unterschied sein, wie wir leben. Dazu lese ich Johannes 13, 34 bis 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werdet ihr erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Also da geht es nicht nur darum, wie wir im Umgang sind, unsere friedvolle Ausstrahlung oder sowas. Also friedvolle Ausstrahlung, da habe ich neulich mit meinem Mann, wir lesen immer abends ein bisschen in der Bibel, halbe Stunde oder so nach dem Abendessen. Und da haben wir Titus gelesen und da ist mir was Interessantes aufgefallen. Das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber ich lese es mal vor, Titus 3, 1 bis 2. Erinnere sie daran, sich den Obrigkeiten und Machthabern unterzuordnen und ihnen zu gehorchen und zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemanden zu schmähen, friedfertig zu sein, gütig und alle Freundlichkeit allen Menschen gegenüber zu zeigen. Und als wir das so gelesen haben, da dachte ich ja, so stellt man sich ja heutzutage überhaupt keinen Christen vor, sondern wenn man das hört, friedfertig, gütig, freundlich, dann denkt man eher an so einen buddhistischen Mönch. aber sicher nicht an einen christlichen Priester oder an normale Laien-Christen, sondern ja, man denkt eben an Buddhisten in erster Linie. Und das ist doch eigentlich total schade. Also ich rufe mal dazu auf, an dieser Stelle unseren Ruf zu verbessern und wirklich diese Friedfertigkeit, diesen Frieden, den Gott uns schenkt, diese Güte und Freundlichkeit, diese Joy, den wir eigentlich jeden Tag in unserem Leben haben, dadurch, dass wir leben und dass wir für ihn arbeiten dürfen und ja, alles, was wir tun, zu seiner Ehre tun dürfen, dass wir das auch in die Welt tragen, dass man uns das ansieht, dass wir irgendwie anders sind als alle anderen Menschen. Okay, aber wieder zurück zum Thema. Also es muss ein sichtbarer Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen sein. Und zwar eben nicht nur in Bezug auf unsere vielfältige Ausstrahlung, das ist natürlich schön, sondern auch in dem, was wir tun, also unsere Taten. Matthäus 5, 15 bis 16, man zündet auch nicht eine Leuchte an und stellt sie unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, dann leuchtet sie allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also das Licht in der Welt ist nicht einfach nur, du hast die Wahrheit, du weißt sie, du kennst sie, du trägst sie in dir drin, sondern das heißt auch, du darfst sie nach außen tragen, in dem, was du tust. Und Jesus spricht davon, Frucht tragen. Und die Frage ist jetzt, Frucht tragen, ist das nur auf den Glauben bezogen? Also, dass du im Glauben bleibst? Oder ist es auch auf sichtbares, beobachtbares Tun bezogen? Und wir haben im Haus, jetzt habe ich mich umgesetzt, wir haben im Hauskreis das Gleichnis vom Sämann, Markus 4, 1 bis 9, gelesen. Und da haben wir dann auch über die Frage besprochen, was ist es denn eigentlich, was ist mit dieser Frucht gemeint? Was bedeutet es, Frucht zu tragen? Und alle Frauen in unserer Gruppe gaben Antworten, die alle mit innerlichen Aspekten zu tun hatten. Das fand ich interessant. Also eine Antwort war zum Beispiel, ja, dass du in Jesus bleibst, indem du das Wort liest, in Gemeinschaft mit anderen bist, ihn anbetest, dein Glaube wächst, sich entwickelt, stärker wird, du Gott immer mehr vertraust und so weiter. Und auch, dass eine andere sagte dann, ja, dein Charakter verändert sich, du wirst Christusähnlicher, also diese Früchte des Geistes, die von denen Paulus in Galater spricht, die wachsen in dir und die werden dann auch anderen sichtbar. Aber in gewisser Weise ist das natürlich eine innere Haltung, eine innere Ausrichtung auf Gott. Und was dabei oft vergessen wird, was ich oft höre von anderen Christen, ist diese praktische, tätige Seite. Und dazu gehören meiner Meinung nach, oder ja, was ich aus den Evangelien rauslese, vor allem zwei Dinge, nämlich einmal evangelisieren und dann den Nächsten lieben. Also evangelisieren, dass du mit anderen über Jesus sprichst, dass du das Licht bist, das scheint und eben nicht unter dem Scheffel steht. Und den Nächsten lieben, also dass du nicht wie Menschen in der Welt lebst, sondern wie ein Kind Gottes und dass man das auch sehen kann. Du bist nicht wie ein gewöhnlicher Mensch, sondern du bist ein Kind Gottes und das muss man auch sehen. Und das bedeutet, dass du nicht nur deine Schwestern und Brüder in der Kirche liebst und deine leibliche Familie, deine Kinder, deine Eltern und so weiter, sondern auch die, die dich nicht lieben. Matthäus 5, 43 bis 46. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nämlich nur die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr dafür erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Ich möchte noch auf eine andere Bibelstelle eingehen, nämlich auf den barmherzigen Samariter. Du kennst das Gleichnis sicher, Lukas 10, 25 bis 37, um das nochmal, wenn du das nochmal nachlesen möchtest. Ich gebe dir hier nur den Kontext, in dem Jesus das erzählt. Der wird nämlich oft so ein bisschen vergessen oder, ja. Ich lese mal vor. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf, um Jesus auf die Probe zu stellen und fragte ihn, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet, handle danach und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Also hier finden wir dieses sogenannte Doppelgebot der Liebe, nämlich einmal Gott lieben und seinen Nächsten lieben. Und hier sieht man genau das, was ich vorhin auch gesagt habe. Also das Erste ist die innere Ausrichtung auf Gott, dass wir ihn lieben, dass wir ihn fürchten. Da habe ich auch schon zwei Folgen drüber gemacht, über Gott lieben und dann Gott fürchten, muss man Angst vor ihm haben. Kannst du gerne nochmal anhören. Und der zweite Aspekt ist eben die tätige Umsetzung dieser Gottesliebe, nämlich was du im Alltag tust. Und dazu gehört evangelisieren, andere Menschen von Jesus erzählen. und den Nächsten lieben, also tätige Werke. Dem Nächsten wirklich etwas Gutes tun. Und interessanterweise kommt nach dem Gleichnis kommt direkt die Geschichte von Martha und Maria. Du erinnerst dich, ich lese das jetzt hier nicht extra vor, aber Martha und Maria, und Maria hat sich zu Füßen Jesu gesetzt und ihm einfach nur zugehört, während Martha in der Küche war und voll im Stress war und hatte irgendwie viel zu tun und hat sich dann bei Jesus beschwert, dass ihre Schwester gar nichts macht. Und Jesus sagt dann, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eins ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden. Also es ist ja kein Zufall, dass diese Geschichte von Martha und Maria direkt nach dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter steht. Ich glaube, hier geht es um Aktionismus. Also dieser Aktionismus von Martha macht natürlich keinen Sinn. Also man denkt, wenn man das liest, ja wieso, aber sie kümmert sich um alles, sie schmeißt da die Küche, sie sorgt dafür, dass alle versorgt werden. Es geht ja schließlich um Jesus, der sitzt da im Wohnzimmer. Stell dir vor, du hättest Jesus im Wohnzimmer sitzen, da wärst du wahrscheinlich auch in der Küche und würdest irgendwas backen und braten und keine Ahnung, oder zumindest irgendein famoses Essen bestellen. Aber ja, die Maria sitzt einfach nur da und hört ihm zu. Das ist ja schon eine Wahnsinnshaltung, und genau diese Haltung will Gott von uns. Weil dieser Aktionismus, den Martha da an den Tag legt, der kann natürlich, ohne dass man sich innerlich ausrichtet auf Gott, ohne dass man zu seinen Füßen sitzt und ihm zuhört, kann schnell in so einen Götzendienst umkippen. Also dann wird deine eigene Geschäftigkeit wird zum Primären, zum Wichtigsten. Und was ja auch ganz wichtig ist, ist, dass das, was du tust, das geschieht ja nicht durch deine eigene Kraft, sondern durch das Wirken des Herrn in dir. Also alle Ehre gilt dem Herrn. Das, was du tust, das kann ja nur, das geschieht dadurch, dass du das für Gott tust. Sonst ja, würdest du das nicht tun oder du würdest es nicht so tun. Und interessanterweise kommt vor der Geschichte mit dem barmherzigen Samariter, kommt die Geschichte, wo die Jünger Jesu den Dämon nicht austreiben konnten. Und Jesus sagt, das ist in Lukas 7:37-43, O du ungläubige und verkehrte Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Und dann treibt er den Dämon aus. Also daran sieht man, dass die Jünger einen mangelnden Glauben hatten. Sie haben eben das erste Gebot an der Stelle nicht richtig befolgt. Sie haben nicht so sehr auf Jesus gehört. Sie waren weniger in Gott. Sie waren innerlich nicht ausgerichtet auf ihn, sondern sie haben versucht, eigenmächtig da irgendwas zu machen, den Dämon auszutreiben. Und das hat nicht funktioniert. Und dann kommt die Geschichte, die angewandte Nächstenliebe in Bezug auf den barmherzigen Samariter als Vorbild. Und danach Maria und Martha, wo es auch wieder darum geht, das Wichtigste ist, sich innerlich auf Gott auszurichten und erst dann ins Tun kommen, gute Taten tun und so weiter. Was Jesus uns sagen will, ist, dass es falsch ist, einfach nur so einen rein innerlichen Glauben zu haben, wo aber keine Werke bei rauskommen. Weil was sind denn das für Leute, die an dem verletzten Menschen vorbeigehen? Das ist ein Priester und ein Levit. Das sind Menschen, die ganz viel wissen, die Schrift kennen. Sie glauben, aber sie tun nichts. Also ihr Glaube trägt keine Früchte. Und dann heißt es in Versen 36-37, wer von diesen dreien meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da ja, sagte Jesus zu ihm, dann geh und handel du genauso. Also hier nochmal das, was Jakobus gesagt hat, was ich schon zitiert habe, der Glaube ohne Werke ist tot. Es geht ja um das Thema, ist der Dienst an der Familie der Dienst am Herrn? Ich würde sagen, nein, sondern der Dienst am Nächsten ist der Dienst am Herrn. Das ist ja genau das Doppelgebot der Liebe, den Herrn lieben und den Nächsten lieben. Und hierzu passt eine Stelle, die ich schon als Kind kannte, obwohl ich da nicht so viele Bibelstellen kannte in der katholischen Kirche, aber die kannte ich und die fand ich immer sehr bewegend. Ich lese das mal vor, Matthäus 25:31-40. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was sagt uns das jetzt alles über den Dienst an der Familie? Also an erster Stelle steht, Gott zu lieben, also sich innerlich auf Gott auszurichten. Und erst dann kommt der Dienst an der Familie, an den Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Und das bedeutet, dass die Beziehung zu Gott Vorrang hat, weil die Beziehung zu Gott das Handeln in der Familie bestimmt. Und ich glaube, so sind diese Aussagen gemeint, die ich am Anfang zitiert habe. Ich wiederhole das nochmal kurz. Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Lukas 14, 26 und Matthäus 10, 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Also hier gibt es einen Unterschied zwischen geistlicher Priorität und biologischer Familie. Also an erster Stelle steht die Ausrichtung auf Gott und erst dann kommt die Familie. Und so ist das gemeint. Also wenn du Vater oder Mutter an erste Stelle stellst oder deine Kinder an die erste Stelle und erst dann kommt Gott, das ist eine falsche Reihenfolge. Das ist nicht gut. Also die geistliche Priorität sollte immer Gott sein. Und jetzt, ich habe mich dann auch gefragt, naja, gibt es noch andere Kontexte, wo Gott über Familie spricht oder spricht er nur in diesem Kontext darüber, dass eben die Familie der Liebe zu Gott untergeordnet werden soll? Und es gibt ein paar Stellen, aus denen man schließen könnte, dass Jesus auch die Familie wichtig findet, also zum Beispiel, dass er auf der Hochzeit zu Kana war, das ist ja ein Familienfest und er nimmt das ernst und das ist für ihn wichtig, das könnte man sagen. Man könnte auch ganz viele andere Gründe finden, warum er ausgerechnet dort sein erstes Wunder gewirkt hat. Dann Johannes 19, 26 bis 27, wo er am Kreuz hängt und dann für die Versorgung seiner Mutter sorgt und sagt zu Johannes, das ist jetzt seine Mutter und zu seiner Mutter, das ist jetzt sein Sohn. Also grundsätzlich, ich denke, wir können sagen, dass praktische Verpflichtungen und Fürsorge für die Familie, dass das legitim und wichtig ist, aber dass sie auf Gott ausgerichtet werden müssen. Und mehr sagt Jesus dazu nicht, weil es wahrscheinlich nicht nötig ist, mehr dazu zu sagen, sonst hätte er das gesagt. Also ich würde das so einordnen. An erster Stelle steht Gott, das ist das Allerwichtigste. Dann kommt der Dienst an der Familie, das ist selbstverständliche Pflicht. Und dann kommt der Dienst am Nächsten, also es ist keine Reihenfolge. Die Reihenfolge ist nur Gott an erster Stelle. Der Dienst an der Familie ist selbstverständliche Pflicht. Und der Dienst am Nächsten ist eben das Gebot Gottes, das sich aus der Gottesliebe ergibt. Kurzum, du musst beides machen. Also du musst deiner Familie dienen, weil das ist einfach deine normale alltägliche Aufgabe. Und du musst dem Nächsten dienen. Und jetzt kann man sich ja fragen, ja, was ist denn, okay, das habe ich verstanden, ich muss beides machen. Das eine ist der echte Dienst am Herrn, die Nächstenliebe und das andere ist einfach nur meine normale Verantwortung als Mensch. Aber was ist, wenn ich mich so für andere einsetze, dass meine Familie unter meinem Dienst am Nächsten, unter meiner Nächstenliebe leiden würde? Was ist denn dann? Also stell dir vor, du hast vielleicht ein Ehrenamt in der Obdachlosenhilfe und bist da so oft, dass du deine Kinder nicht von der Schule abholen kannst oder dass du nicht zum Essen kochen kommst oder was auch immer. Also was ist denn da los? Und ich würde sagen, dass du dann an erster Stelle deine Beziehung zu Gott prüfen darfst. Also vielleicht bist du ja in so einen Aktionismus verfallen wie Martha und hast daraus einen Götzen gemacht aus deinem Ehrenamt in der Obdachlosenhilfe zum Beispiel, dann solltest du das prüfen. Oder ist es wirklich das, was Gott dir befiehlt? Und da ist ganz wichtig zu bedenken, dass Gott eben deswegen ja ganz oben steht, weil Gott unser Leben ordnet. Wie Paulus im 1. Korinther 14, 33 schreibt, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Also wenn Gott unser Handeln bestimmt, wenn er über allem steht, dann kann es keine Unordnung, kein Chaos oder irgendeine Vernachlässigung geben. Und ich würde vermuten, also schau mal in dich rein, wahrscheinlich ist da doch eher Stolz im Spiel, dass du dich deiner guten Werke rühmst, anstatt dass du Gott gehorchst. Also anders gesagt, wenn wir aus Liebe zu Gott handeln, dann wird unsere Nächstenliebe sinnvoll ausgewogen und nachhaltig, auch gegenüber unserer Familie. Also ich glaube nicht, dass Gott von dir verlangt, deine Familie zu vernachlässigen, um deinen Nächsten mit deinen Taten zu lieben, sondern er verlangt das, was in deinem Maße möglich ist, als jemand mit Familie. Und von jemandem, der keine Familie hat, verlangt er dann wahrscheinlich mehr. Aber deswegen ist es wichtig, das immer zu bedenken, dass Gott ein Gott der Ordnung ist und nicht des Chaos. Ich glaube, dass die Zitate von Jesus in Bezug auf die Familie, die ich oben vorgelesen habe, weniger auf Fragen bezogen sind wie, soll ich jetzt das schmutzige Geschirr zu Hause liegen lassen und schnell noch Mails für meinen Dienst bei Open Doors beantworten oder so? Oder sowas wie, soll ich meine Kinder in die Kita geben und dafür als Freiwillige im Altenheim oder in der Flüchtlingshilfe arbeiten? Man könnte ja auf solche Ideen kommen, ja, wenn man diese Zitate liest über die Familie, man muss alles hinter sich lassen, ja, dann, okay, Kinder in die Kita, dann habe ich den ganzen Tag Zeit und dann kann ich mich für meinen Nächsten einsetzen, dann kann ich gucken, wo geht es hier den Leuten schlecht und ich kümmere mich dann um die und damit diene ich dann Gott. Ja, aber wie gesagt, so eine Konkurrenz sollte nicht entstehen, weil Gott eben der Gott der Ordnung ist. Und wenn du dich von ihm wirklich führen lässt, wenn du dich an ihm ausrichtest und diesem Gebot, Gott zu lieben, folgst, dann kann so ein Chaos nicht entstehen, glaube ich. Sondern es ist so, dass deine Familie, dass deine Rolle in deiner Familie von Gott geprägt und geführt ist und du eben deinem Nächsten dienst in dem Maße, das Gott dir gibt und dir aufträgt. Weil, und das bedenke auch immer, Gott gibt dir nicht mehr, als du tragen kannst. Paulus schreibt im 1. Korinther 10, 13, noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie bestehen könnt. Dass einerseits die Versuchungen werden nicht deine Kräfte übersteigen, aber andererseits musst du natürlich auch dein Kreuz auf dich nehmen, um ihm nachzufolgen. Matthäus 16, 24, darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Da ist mir eingefallen, was ganz gut passt in Meppen, ich komme eigentlich aus Meppen, im Emsland, falls du das kennst, nicht gerade der Nabel der Welt, aber da gab es immer zu Karfreitag eine Prozession. Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, wahrscheinlich, die ist relativ bekannt. Da wird eben der Weg Jesu zum Kreuz nachgespielt, also mit einem Prozessionszug durch die Innenstadt. Und der Mann, der Jesus spielt, befüllt dann das Kreuz. Man kann sich dafür melden und kann dann das Kreuz tragen. Und der Mann befüllt das Kreuz mit so vielen Steinen, wie er tragen kann, und denkt, dass er tragen soll. Ich fand das als Kind total faszinierend, sich dafür zu melden und dann dieses Kreuz mit Steinen zu befüllen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so ist, aber das haben meine Eltern mir immer erzählt. Und ich finde, das ist ein ganz passendes Bild, weil genau so befüllt auch Gott dein Kreuz mit so vielen Steinen, wie du sie tragen kannst und tragen sollst. Und wenn du schon eine Familie hast, dann wird er nicht das Kreuz bis oben hin noch mit Steinen füllen, sondern er wird von dir nicht verlangen, deine Familie zu vernachlässigen, um dem Nächsten zu dienen. Das kann in Einzelfällen vorkommen, das würde ich ja gar nicht bestreiten, aber ich glaube nicht, dass das der Regelfall ist. Also er wird das Kreuz mit nur so viel Steinen befüllen, wie du sie auch tragen kannst, ohne dass du deine Kinder vernachlässigst. Und eine Frau aus dem Hauskreis hat auch erzählt, dass es so eine ganze Kategorie von Missionarskindern gibt, also von Leuten, dass die werden dann aus westlichen Ländern, werden die Missionare in Asien oder Afrika und gehen dann mit ihren Kindern dorthin. Die Kinder werden in Internate geschickt und die Eltern sind am Missionieren und sehen ihre Kinder alle Jubeljahre mal, also Missionarskinder. Und ich kann mir kein Urteil darüber anmaßen natürlich, Aber ich würde doch vorschlagen, also dass man da mal in Bezug auf diese Martha-Maria-Geschichte überprüft, ob die Prioritäten richtig liegen und ob die Gottesbeziehung wirklich an erster Stelle steht oder ob da vielleicht nicht so ein Aktionismus zu einem Götzenbild geworden ist. Also um ein Fazit jetzt zu ziehen, ist der Dienst an der Familie der Dienst am Herrn? Da würde ich sagen, nein, der Dienst an der Familie ist eine selbstverständliche Pflicht, die jeder hat. Und diese Pflicht sollte von deiner Beziehung zu Gott getragen und gestaltet werden. Und dazu gehört zum Beispiel auch natürlich, dass du deine Kinder zu Jüngern machst. Das ist eine große und sehr ehrenwerte Aufgabe, aber auch wiederum keine Aufgabe, derer du dich rühmen solltest, sondern wenn Gott dir Kinder anvertraut hat, dann gehört es dazu, dass du sie zu Jüngern machst. Also eine gute Mutter zu sein, ich habe das jetzt mal einfach vor allem auf Frauen bezogen, nicht, weil nur Frauen den Podcast hören oder so, sondern einfach, ja, weil Frauen natürlich mehr meistens im Haushalt und mit der Kindererziehung zu tun haben. Also eine gute Mutter, eine gute Ehefrau und eine gute Hausfrau zu sein, das ist alles wundervoll und prima und ehrenwert, aber dennoch nichts, wofür du dich rühmen kannst, was dich vor Gott besonders auszeichnet, sondern das ist einfach deine Pflicht. Und dieses Doppelgebot, wo der zweite Teil die Nächstenliebe ist, geht eindeutig darüber hinaus. Das ist mehr als das Lieben derjenigen, die dich auch schon lieben, sondern das ist eben das Lieben derjenigen, die dich nicht lieben, die dich nicht kennen oder die dich sogar hassen. Also frag dich doch mal, was du denn tust, um diejenigen zu lieben, die dich nicht lieben. Also wo bringst du das Wort Gottes denjenigen, die noch nie davon gehört haben? Wo hilfst du denn deinen Feinden oder Menschen, die dich nicht kennen, und zahlst für sie ein Hotel? Im übertragenen Sinne natürlich gemeint. Also wo hilfst du, ohne ein Eigeninteresse zu haben? Weil natürlich, wenn du deiner Familie hilfst, nützt dir das auch immer selber. Also da ist immer auch dein Eigeninteresse mit im Spiel. Aber beim Fremden, beim Nächsten, der aber ein sehr Fremder sein kann, wie der Mensch, dem der barmherzige Samariter geholfen hat, ja, da hast du selber im Prinzip überhaupt nichts davon. Und zum Schluss möchte ich noch ganz kurz auf eine mögliche Gegenfrage eingehen, nämlich vielleicht denkst du jetzt, okay, das ist alles nachvollziehbar, interessant, aber wie schaffe ich denn das jetzt alles? Ich bin ja schon mit meiner Arbeit in der Familie überfordert und dann soll ich auch noch ja, dem Nächsten dienen, wie geht denn das? Und da möchte ich nur zu sagen, dass der Punkt Karriere machen eigentlich hier noch gar nicht vorkam bei den Punkten Familie dienen und Gott und dem Nächsten dienen. Also vielleicht hat Gott das gar nicht für dich vorgesehen, dass du Karriere machst. Wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir der Kanal gefällt, dann freue ich mich, wenn du mich unterstützt mit einer Spende deiner Wahl. Du findest alle Informationen in den Shownotes, in der Videobeschreibung oder einfach auf meiner Webseite www.mehr-himmel.de. Und dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.